Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Ohne Grenzkontrolle in andere EU-Länder. Das Ziel haben Bulgarien, Rumänien und Kroatien, die Teil des Schengen-Raums werden wollen. Heute beraten dazu die europäischen Innenminister, aber es ist mit Widerstand zu rechnen. Bald soll ein deutsches Patriot-Flugabwehrsystem Polen militärisch unterstützen. Wir beleuchten, warum Polen sich mit diesem Hilfsangebot so schwer getan hat. Und wir schauen nach Kreta. Hier zieht es deutsche Bürger hin, um zu überwintern. Der kleine luxemburgische Ort Schengen ist zum Synonym geworden für die Reise- und Bewegungsfreiheit in der EU. Denn seit dort 1985 das Schengener Abkommen unterzeichnet wurde, können die Menschen der teilnehmenden EU-Staaten ohne Passkontrollen durch die Union reisen und auch der Warentransport wurde erleichtert. Zu den Erstunterzeichnern gehörten damals Deutschland, die Benelux-Länder und Frankreich. Hören wir dazu Roland Dumas, damals französischer Außenminister.
Im Grunde war die Idee eine, die wir schon 1980 hatten. Wir wollten Europa aufbauen, eine europäische Einheit herstellen. Das Fundament hierfür bildete eine Philosophie. Und diese Philosophie war, dass man die Grenzen in kleinen Schritten abschaffen würde, um einen großen Kontinent zu erschaffen.
Inzwischen gehören dem Schengen-Raum 22 EU-Länder und einige Nicht-EU-Länder an. Und ja, dazu gehören wollen auch Rumänien, Bulgarien und Kroatien. Die EU-Kommission hat den drei Ländern auch bescheinigt, alle Kriterien zu erfüllen, also eine gute Überwachung der jeweiligen Außengrenzen, die Teilnahme an der grenzüberschreitenden Polizeizusammenarbeit und eine gemeinsame Visavergabepolitik. Dementsprechend wird heute auch über die Teilnahme der Länder abgestimmt auf dem EU-Innenministertreffen, aber es gibt politischen Widerstand, vor allem mit Blick auf Bulgarien und auch Rumänien. Auf der Bremse stehen Österreich und die Niederlande, die notwendige Einstimmigkeit ist gefährdet. Silke Hahn ist unsere Korrespondentin für Südosteuropa. Mit ihr können wir die Ausgangslage nochmal sortieren. Schauen wir erstmal nach Bulgarien, Frau Hahn. Was sind die Erwartungen dort an das heutige europäische Innenministertreffen?
Ja, eigentlich doch recht deutlich ist die Erwartung, dass man nicht aufgenommen wird in den Schengen-Raum, denn es gibt zwei Länder, die aktuell noch dagegen sind. Das sind zum einen die Niederlande. Die führen Bedenken beim Thema Rechtsstaatlichkeit in Bulgarien ins Feld. Und dann ist da noch Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer hat das gestern Abend noch mal bekräftigt bei der Tagung der Parlamentarier der Europäischen Volkspartei. Die läuft gerade hier in Wien, wo unser Studio auch ist. Die EVP ist eigentlich für die Schengen-Erweiterung. Die Partei, der Fraktionschef Manfred Weber, war auch sichtlich bemüht, da sein Parteifreund Karl Nehammer von zu überzeugen gestern. Aber der ist hart geblieben. Der fordert die Umsetzung sehr harter Maßnahmen im Asylrecht, in der Migration seitens der EU, bevor er zustimmt. Und das, obwohl die EU-Kommission und auch das EU-Parlament sich ja schon für den Beitritt Bulgariens aussprechen zum Schengen-Raum. Denn rein formell erfüllt Bulgarien die Voraussetzung schon seit Jahren, genau wie übrigens Rumänien.
Sie sind regelmäßig vor Ort in Bulgarien. Was nehmen Sie denn wahr? Wie reagiert die Bevölkerung auf diese jahrelange Schengen-Wartezeit?
Mit Frust und Enttäuschung. Schengen und Reisefreiheit, das sind ja Kernversprechen Europas im Grunde. Und das fühlt sich für die Menschen vor Ort so an, als sei die europäische Integration irgendwie für sie noch nicht komplett. Und dass Bulgarien trotz der formellen Reife sozusagen den Zutritt zu Schengen, der Zutritt verwehrt wird, das führt auch zu der Lesart, Bulgarien und Bulgaren sind sozusagen EU-Bürger zweiter Klasse aus Sicht der Schengen-EU. Und auch, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Also einerseits die Rede vom Rechtsstaat und von Regeln, die eingehalten werden müssen und auf denen Europa baut. Und andererseits kommt Bulgarien nicht in den Schengen-Club, obwohl das Land zumindest offiziell Kriterien dafür erfüllt.
Jetzt gab es Anfang dieser Woche Berichte, dass an der bulgarisch-türkischen Grenze ein geflüchteter Mann angeschossen wurde, mutmaßlich eben von bulgarischen Grenzern. Die Regierung in Sofia weist das zurück, aber dennoch hält sich Bulgarien beim Grenzschutz an alle Regeln?
Das ist unheimlich schwer für Medien unabhängig zu überprüfen, denn die Grenze in Bulgarien zur Türkei, das ist militärisches Sperrgebiet, da kommt man nicht hin. Unser Studioteam ist bei den Recherchen zu diesem Video nicht an den Grenzzaun herangekommen. Was da passiert oder nicht passiert, das bleibt also größtenteils im Verborgenen. Und es hat in diesem Herbst eine EU-Beobachtermission gegeben, also die kommt da schon hin. Und danach hat die EU-Kommission einen Bericht veröffentlicht. Da steht drin, alles in Ordnung. Ja? Das Land schützt seine Grenzen effektiv und legt einen besonderen Fokus auf die Einhaltung der Grundrechte. Wie ich finde, werfen die Recherchen unter anderem unsere Studios da aber zumindest Fragen darüber auf, genau wie die Recherchen anderer Medien, die heute früh veröffentlicht wurden, nämlich wie Flüchtlinge an der Grenze in Verschläge gesperrt werden sollen. Migranten haben auch ausgesagt, dass sie gegen ihren Willen in die Türkei gebracht wurden. Das wären dann Pushbacks, wenn das zutrifft. Also man muss auch sagen, dass an diesen Veröffentlichungen in der EU keinerlei Debatte sich entzündet. Also keins der Mitgliedstaaten, die den Schengen-Beitritt Bulgariens blockieren wollen, bezieht sich dabei auf mögliche Verstöße gegen dieses Recht auf Asyl oder andere Werte, die Europa sich da zur Grundlage nimmt. Also mein Eindruck ist ehrlich gesagt, dass das eher schweigend billigend in Kauf genommen wird.
Schauen wir nochmal auf Rumänien und Kroatien, zwei Länder, die auch in den Schengen-Raum wollen und heute eben auch auf der Tagesordnung quasi stehen. Der EU-Innenminister, haben die Chancen, reinzukommen?
Ja, die Chancen für Kroatien stehen gut, die für Rumänien eher nicht so gut. Auf der vorläufigen Tagesordnung wurde die Abstimmung über Kroatien abgetrennt von den anderen beiden Ländern. Also das weist darauf hin, da gibt es keine Kontroverse. Könnte zum Beispiel auch daran liegen, dass Kroatien ein zunehmend beliebtes Urlaubsziel für viele Europäer, gerade auch für Österreicher ist. Rumänien wird allerdings mit Bulgarien im Doppelpack behandelt und neben dem österreichischen Nein für beide gibt es ja eben noch das niederländische Nein zu Bulgarien, festgelegt vom Kabinett in Den Haag. Das heißt, wenn die Niederlande gegen Bulgarien stimmt, dann eben auch gegen Rumänien. Also mindestens zwei Länder, die blockieren. Könnte sein, dass das Thema auf den nächsten EU-Gipfel wandert oder vielleicht auch erst nächstes Jahr nochmal behandelt wird in der EU.
Der Schengen-Raum, in dem Reisen ohne Grenzkontrollen möglich sind, der könnte noch größer werden. Informationen dazu waren das von unserer Korrespondentin für Südosteuropa, Silke Hane. Besten Dank. Deutschland will Polen Patriot-Flugabwehrbatterien liefern, sodass Warschau seinen Luftraum besser schützen kann. Diese Meldungen machten in den letzten Wochen die Runde, nachdem eine Rakete im Osten Polens eingeschlagen war und zwei Menschen tötete. Nach einigem Hin und Her hat Warschau das deutsche Angebot angenommen. Das wurde jetzt bekannt, aber es gibt auch einen Grund für die Verzögerung nach allem, was wir wissen, denn Polen hatte offenbar unabgesprochen vorgeschlagen, das Patriot-System an die Ukraine weiterzugeben, was Berlin ablehnte. Jetzt gibt es also eine Einigung, Martin Adam in Warschau. Die Details dieser Stationierung, die müssen noch geklärt werden. Dennoch hat Polen das Angebot, wie gesagt, angenommen. Was hat jetzt den Ausschlag gegeben?
Ja, entscheidend dürfte jetzt gar keine polnische Entscheidung gewesen sein, sondern die Absage aus dem Bundesverteidigungsministerium in Berlin, dass man diese Patriot-Raketen eben nicht in die Ukraine liefern wird. Das zumindest ist die Darstellung vom polnischen Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak. Es gab ja hier in Polen auch intern einiges an Verwirrung, nachdem Mariusz Błaszczak erst erklärt hat, Polen werde dieses Angebot mit Freude annehmen. Und dann meldete sich Jarosław Kaczynski zu Wort, das ist der Chef der Regierungspartei PiS und doch die eigentlich mächtige Figur hier in der polnischen Politik, und sagte, na, sollen wir das nicht besser in der Ukraine stationieren? Und auf einmal drehte sich das und Verteidigungsminister, Außenminister, Premierminister, alle sind darauf eingeschwungen auf diesen Vorschlag, dass man das an die Ukraine liefern sollte, besser als nach Polen. Gleichzeitig gab es aber auch in Polen immer schon diesen Plan B, wo es hieß, naja, aber wenn das nicht klappt, dann wollen wir das System doch ganz gerne haben, bevor die Chance verschwindet und wir gar nichts davon haben.
Das ist jetzt also offenbar passiert. Die PiS-Regierung hat sich, Sie haben es gerade beschrieben, einige Wochen Zeit gelassen, während im Nachbarland Ukraine der Krieg tobt. Gab es an dieser Verzögerung auch Kritik?
Ja, es gab große Kritik. Es gibt große Kritik hier im Land, weil viele, gerade Kritiker, Kritikerinnen der PiS-Regierung, das auch als Manöver verstanden haben, was im Kontext des Wahlkampfes hier steht. Der läuft mit sehr deutschlandkritischen, teilweise wirklich antideutschen Tönen. Und es gab dann eben doch den Eindruck, dass das hier, dass die Sicherheit Polens, wurde kommentiert, letzten Endes diesem Wahlkampf geopfert wird, weil man dann sagt, nee, mit den Deutschen wollen wir nicht kooperieren oder wenn, dann nicht so, wie die wollen. Und schon gar nicht wollen wir, dass hier deutsche Waffen mit deutschen Besatzungen, also mit deutschen Soldaten in Polen stationiert werden, weil das auch danach aussah, als sei das im Grunde so eine Art diplomatische Falle, wenn man öffentlich diesen Vorschlag macht. Man hätte das ja hinter den Kulissen besprechen können. Und aber eigentlich absehbar ist, dass Deutschland das kaum machen wird, weil man mit diesen Patriot-Raketen eben höchstwahrscheinlich auch deutsche Bundeswehrsoldaten in die Ukraine schicken müsste. Und das passiert nicht. Das ist bisher die Grenze, über die auch die deutsche Bundesregierung nicht möchte. War eigentlich klar, worauf das hinausläuft. Daran gab es große Kritik. Und auch in Umfragen hat dann doch eine knappe Mehrheit gesagt, oder die relative Mehrheit, wir sollten dieses Angebot annehmen, während nur etwas über 10% diese Idee gut fanden, die Patriots in die Ukraine zu liefern.
Das Verhältnis mit Deutschland ist nicht immer einfach, Sie haben es angedeutet. Und auch beim geplanten Ringtausch mit Berlin im Sommer gab es ja schnell Reibereien. Erwartet die polnische Regierung, dass das jetzt besser und reibungsloser läuft?
Die Erwartung ist schon lange da, die wird auch immer wieder geäußert. Gleichzeitig vermischt sich das eben mit diesem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber Deutschland im Kontext des Wahlkampfes, aber auch grundsätzlich, es gibt einen großen großen Vertrauensverlust seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, weil man sich von Deutschland eben doch mehr Engagement wünscht. Das Außenministerium hier hat den Vorwurf geäußert, dass Christine Lambrecht die Bundesverteidigungsministerin, das ja einfach gar nicht hätte öffentlich machen müssen, diesen Vorschlag, und man von vornherein alles im Hintergrund hätte besprechen können. Und aus der PiS, also aus der Partei selbst, hieß es, naja, mal sehen, ob die Deutschen jetzt wirklich dieses Patriot-System liefern. Die haben schon so viel versprochen. Also es ist eher doch ein weiteres Puzzleteil in der grundsätzlich angespannten Beziehung.
Nochmal ein Blick aufs Militärische. Braucht Polen diese Patriot-Systeme eigentlich für die eigene Luftverteidigung und Flugabwehr?
Also Polen hat eine eigene Flugabwehr, die im europäischen Vergleich auch gar nicht so schlecht ist. Aber direkt nach diesem Raketeneinschlag Mitte November wurde das auch debattiert, wo klar wurde, diese Flugabwehr ist da, aber sie ist eben lange nicht in der Lage, das ganze Land abzudecken, sondern sie konzentriert sich eher auf Bereiche, in denen kritische Infrastruktur vorhanden ist, die geschützt werden muss. Also viele Stimmen, viele Kommentatoren hier haben gesagt, doch, wir sollten dieses Patriot-System auf jeden Fall nehmen, denn daran hängt die polnische Sicherheit. Denn das polnische Militär rüstet auf, es wird wahnsinnig viel eingekauft, aber das sind eher Offensivwaffen. Es geht um Panzer, um Kampfjets, um Raketenwerfer, aber eben wenig um sowas wie Flugabwehr, zumindest nach den Informationen, die öffentlich verfügbar sind. Also, soweit ich das verstehe, ohne selbst Militärexperte zu sein, kann man das in Polen gut gebrauchen, dieses System.
Polen könnte demnächst deutsche Flugabwehrbatterien erhalten, das sogenannte Patriot-System. Informationen waren das von Martin Adam aus Warschau. Besten Dank. Unter deutschen Urlaubern ist Kreta seit langem beliebt. Hunderttausende Deutsche kommen jedes Jahr auf die griechische Insel, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Inzwischen kommen deutsche Bürgerinnen und Bürger aber auch, um auf Kreta zu überwintern. Die Hoffnung, ein besseres, wärmeres Klima als zu Hause und Lebenshaltungskosten, die niedriger sind als in Deutschland. Auch die griechische Regierung wirbt um die deutschen Neuansiedler, wie Rentner zum Beispiel oder junge Menschen, die digital arbeiten. Und die griechische Regierung hofft eben auf Einnahmen für die lokale Wirtschaft. Aber das Leben auf Kreta bringt auch manche Herausforderungen mit sich, wie Verena Schelter berichtet.
Janis Kriaras läuft in Richtung Hafen. Ab und zu hupt ein vorbeifahrendes Auto. Freunde von ihm, die ihn so grüßen. In Chania kennt jeder jeden. Das merkt man vor allem jetzt im Winter, wenn keine Touristen da sind. An der Hafenpromenade reihen sich Bars und Tavernen aneinander. Um diese Jahreszeit sind die meisten allerdings geschlossen. Doch ein Café hat noch geöffnet. Im überdachten Außenbereich sitzen ein paar Einheimische und trinken Frappé, aufgeschäumter Instant-Kaffee mit Eiswürfeln. Janis wollte sich hier treffen, weil man einen so schönen Blick über den Hafen hat. Er selbst wiederum schaut während des Gesprächs immer wieder auf sein Smartphone, das auf dem Tisch liegt. Es scheint beinahe ohne Unterlass zu vibrieren. Es ist das erste Mal, mein Unternehmen ist 25 Jahre alt, dass wir so viel Interesse aus Deutschland und den nordeuropäischen Staaten sehen, um im Winter hier etwas zu mieten. Die Nachfrage in diesem Jahr ist so groß wie nie zuvor. Janis ist Immobilienmakler mit Büros in ganz Griechenland. Besonders gut laufen die Geschäfte in diesem Winter aber auf Kreta. Seine Kunden schätzten vor allem die angenehmen klimatischen Bedingungen auf der Insel. Ihm zufolge kommen aktuell vor allem zwei Gruppen von Menschen nach Kreta. Rentner und junge Leute, die digital von überall aus arbeiten können. Rebecca Brandt arbeitet für ein deutsches Startup, das Wein übers Internet vertreibt und kümmert sich unter anderem um Lager und Logistik, den Einkauf oder den Kundenservice.
Ich habe in der Firma angefangen während Corona und dann fing es sofort an mit Homeoffice. Und dann ist mir aufgefallen, ach so, ob ich in England bin oder in Deutschland im Homeoffice oder in Spanien oder in Griechenland, macht für meine Firma keinen Unterschied.
Einige Monate reist sie nun bereits in der Welt herum, eine digitale Nomadin. Seit gut 6 Wochen arbeitet sie von Kreta aus.
Nach Kreta bin ich dann gekommen, weil ich für Ende des Jahres mir einen Ort aussuchen wollte, wo es warm ist, wo die Lebenshaltungskosten relativ günstig sind, gutes Internet gibt.
Nun wohnt sie zur Untermiete im Apartment eines griechischen Pärchens. 2 Zimmer, Küche, Bad, vollständig möbliert, für 450 Euro im Monat.
Es ist so schön, die Stadt ist wunderbar, die Leute sind Wahnsinn. Also es ist so freundlich, das habe ich einfach noch nie erlebt.
Mit lediglich einer Sache hatte Rebecca nicht gerechnet.
Ich wusste nicht, dass alles im Winter zumacht. Ich bin angekommen so 2-3 Wochen, bevor die offizielle Saison beendet war. Da war die Altstadt dann noch voll, also alle Läden waren offen, alle Restaurants waren offen und ich dachte, das ist so.
Doch vor allem im Hafenstädtchen Chania gäbe es immer noch genug Tavernen und Bars, nur eben ohne die vielen Touristen. Und genau das sei auch das Tolle am Winter auf Kreta, so Rebecca.
Ich war in Elafonisi, das ist ein wunderschöner Strand, wo es diesen rosa oder roten Sand gibt. Und wenn du die Bewertungen liest, dann heißt es ja, der tolle Strand, aber halt wahnsinnig viele Leute. Und wir sind da hingegangen und wir waren da zu 5. Das kriegst du halt im August nicht.
Sie wird noch bis Weihnachten in Chania bleiben. Dann geht es über die Feiertage zurück nach Deutschland und danach weiter nach Kolumbien. Doch im nächsten Herbst will sie eventuell nach Kreta zurückkehren.
Hunderttausende deutsche Urlauberinnen und Urlauber kommen jedes Jahr nach Kreta. Einige von ihnen bleiben, um zu überwintern. Unsere Korrespondentin Verena Schelter berichtete. Das war es mit Europa heute für heute. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.